Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast. Blickpunkt Religion.
Vor genau 50 Jahren gefror der Bodensee, und zwar so, dass man ihn begehen konnte. Das wird gefeiert, auch von den Kirchen, und das nicht einfach so. Die sogenannte Seegfröni hat für die Kirchen eine ganz spezielle Bedeutung. Antonia Moser hat darüber mit Matthias Loretan gesprochen. Er ist römisch-katholischer Gemeindeleiter in Münsterlingen am Bodensee.
Matthias Loretan, der Bodensee, der ist im Moment gar nicht zugefroren. Und doch machen Sie einen Pilgerzug, um an die letzte Seegfröni zu erinnern. Wieso machen Sie denn jetzt diesen Pilgerzug?
Es sind 50 Jahre, als die letzte Seegfröni vorbei war. Und das war damals ein eindrückliches Erlebnis. Das hat auch die Menschen geprägt. Und wenn man mit Menschen am Bodensee spricht, dann hört man auch, wie sie ihre Biografien einteilen und sich genau erinnern können, was damals vor 50 Jahren war. Dass beispielsweise eine Person schwanger war, wegen dem nicht auf den See ging. Also das hat sich in der Erinnerung eingeprägt.
Bei der letzten Prozession vor 50 Jahren ging es auch noch um eine Statue. Es gibt eine Geschichte von einer Büste des Evangelisten Johannes. Können Sie dazu etwas mehr erzählen?
Diese Büste wird bei diesen sogenannten Eisprozessionen über den See getragen. Und zwar zwischen dem badischen Dorf Hacknau und dem Kloster Münsterlingen.
Wieso das?
Eigentlich weiß man das nicht ganz genau. Es gibt da verschiedene Erklärungen. Die eine Geschichte geht so, dass im badischen Raum zehntenpflichtige Bauern waren, die den Zehnten über den See gebracht haben. In der Regel mit dem Schiff oder eben dann im Winter über den gefrorenen See. Gut sein könnte, dass um diese Zeit die Leute bedrängt waren, sich Hilfe geholt haben und diese Statue als Unterstützung hätten mitnehmen können. Und dass so eine Art Prozession oder Austausch entstanden ist. Die historischen Quellen aber lassen diese schöne Geschichte als eher unwahrscheinlich erscheinen. Von der ersten Übertragung spricht man 1573. Und das war damals die Zeit nach der Reformation. Wahrscheinlicher ist die Geschichte, dass das Kloster Münsterlingen, die Chorfrauen dort, haben den neuen Glauben angenommen und die Bevölkerung auf der Schweizer Seite war mehrheitlich evangelisch. Also haben sie eine Art Bildersturm auch mitgemacht. Das heißt, sie haben die Bilder aus dem Kloster entfernt und wahrscheinlich auch diese Johannesbüste. Ein katholischer Hacknauer wird wahrscheinlich 1573 diese Büste dann über den See gebracht haben und seitdem war sie in Hacknau. Wie dann später das gekommen ist, dass man das dann doch ausgetauscht hat, das weiß man nicht.
Es geht um diese Statue, um die Geschichte. Sie sagen aber auch, dieser zugefrorene See, das sei eben auch ein Symbol zur Überwindung von Grenzen gewesen. Wie meinen Sie das?
Wir haben dann auch nach einem Motto gesucht, weil was wir nicht wollten, war diese Eisprozession auf dem Trockenen, also auf dem Land irgendwie nachzustellen. Da ist uns aufgefallen, dass vor 50 Jahren ganz viele Menschen diese Seegfröni als etwas erlebt haben, wo eine Brücke gebaut werden konnte über den See. Weil der See wurde immer wieder in der Geschichte als eine Grenze wahrgenommen. Ich darf daran erinnern, dass im Zweiten Weltkrieg auf dem Schweizer Seerücken ganz viele Bunker gebaut worden sind gegen Nazi-Deutschland, weil man da Angriffe befürchtet hat. 1961 wurde die Berliner Mauer hochgezogen, an einem ganz anderen Ort. Und dann ist 1963 diese Seegfröni. Und die Menschen, die über den See gegangen sind, ganz viele haben das so erfahren, dass sie am anderen Ufer freundlich aufgenommen wurden. Und dass Menschen einander in die Augen geschaut haben und gesagt haben, doch, da kann etwas Neues entstehen. Und da sind auch Freundschaften entstanden, die weitergehen.
Gibt es dann heute auch noch solche Grenzen zu überwinden oder sind die Beziehungen eben alle gut, wie Sie das jetzt beschrieben haben?
Ich denke, die waren auch 1950 nicht nur gut. Wenn ich etwa denke, rein an der Johannesfigur, ist dieses Retten der Johannesfigur eigentlich eine katholische Geste, die einen deutlichen Anklang gegen die Evangelischen auf dem Schweizer Ufer hatten. Also gibt es in der Geschichte auch konfessionelle Spannungen. Und ich meine, heute haben wir ähnliche Probleme, wenn ich denke, der Steuerstreit, der Streit um Fluglärm und auch die Frage, wie wir mit Ausländern hier bei uns in der Schweiz, aber auch drüben in Deutschland, wie wir da zusammenleben. Ich glaube, da gibt es Stoff genug, um Verständigung und Frieden auch zu bieten.
Matthias Loretan im Gespräch mit Antonia Moser. Der Pilgerzug für die Segfröni findet kommenden Samstag statt in Münsterlingen und auf festem Boden. Der Vater des Sohnes, so heißt ein experimentelles Theaterstück, das nächste Woche in Zürich Premiere hat. Schon wieder, möchte man meinen, schon wieder beschäftigen sich Schauspieler fernab von Kanzel und Altar mit Gott- und Glaubensfragen. Die großen Theater in Zürich und Basel haben es mit Genesis und Moses vorgemacht. Nun steht Gott auch in der Off-Szene auf der Bühne. Tja, was liegt da in der Theaterluft? Das wollte auch Judith Wipfler wissen von den Schauspielern und hat eine Probe besucht von Der Vater des Sohnes.
Die Erde tropft. Ein tropfender Globus und andere Gestirne hängen hier im Bühnenhimmel. Der zerzauste Vater sitzt auf einem Brockenstuben-Sesselthron, der Sohn zu seiner Rechten. Die roten Clownsnasen in ihren Gesichtern täuschen nicht darüber hinweg, dass es sich hier um Gott Vater und Sohn handeln muss.
Und seit wann gibt's Gut und Bös?
Was ist das für eine Frage? Gut und Bös, das gibt's halt!
Meine Frage ist gsi, seit wann?
Soweit ich mich mag erinnern, hat's das schon immer gegeben. Verstehst
du? Nein.
Die Fragen, die der Sohn dem Vater immer nachdrücklicher und aggressiver stellt, sind auch die Fragen, die den Schauspieler Martin Kaufmann und seinen Bühnenvater Arnold Lührnt beschäftigen. Warum musste der Sohn überhaupt auf die Erde und wurde dort so schlecht behandelt? Wo und wer ist eigentlich seine Mutter? Und warum ist der Vater so ein schlimmer Patriarch, ja, ein Frauenhasser? Der Sohn versucht schließlich mit Gewalt befriedigende Antworten aus dem Vater herauszupressen.
Lass mich raus!
Sag mal, wie ist denn das gemeint gsi mit «Lasset uns die Erde erschaffen» oder «Lasset uns die Menschen machen»? Es kann doch nicht sein, dass du ohne Vorlagen Frau schaffst. Ich meine, du siehst aus wie ein Mann.
Ich bin ein Mann. Also... geistig meine ich natürlich. Die reine männliche Energie.
Aber wer ist denn uns?
Was uns?
Bist das du und wer?
Ach, du nervst.
Was nur haben sich Martin Kaufmann und Arnold Lührnt eigentlich dabei gedacht?
Wie ist das, wenn jetzt der schon 1980 Jahre zu Rechten des Vaters sitzt? Das könnte schon langsam ein bisschen langweilig werden. Also.
Oder es kann ja nicht immer Harmonie herrschen zwischen denen. Das wäre ja totlangweilig.
Die beiden haben ihr göttliches Stück mit Hilfe des Regisseurs Uli Bixel entwickelt. Sie fingen an, in der Bibel zu lesen. Ganz unbedarft, ja, einfältig. Ohne theologische Brillen auf die Nasen zu setzen, dafür aber Clownsnasen. Die Bibellektüre hat sie dann aber wirklich schockiert. Martin Kaufmann.
Wir haben zuerst uns beschäftigt mit der Bibel allgemein und dort sind uns Völkermord, Plünderungen, Schänden von Frauen, Kinder im Angesicht der Mutter töten. Das sind einfach mega krasse Handlungen. Und wir sind dann eigentlich mehr von dort her gekommen und dann ist noch das Frauenbild gekommen. Irgendwann haben wir gedacht, der Gott, der muss doch irgendein Frauenproblem haben. Und das hat sich dann langsam herauskristallisiert aufs Hauptthema von unserem Stück.
Die Frauenfrage wurde also immer stoßender für die beiden Männer.
Mich hat es irgendwie noch komisch gedunkt, wieso sind die Frauen allgemein benachteiligt in den Religionen?
Praktisch in allen Religionen, sogar im Buddhismus?
Ja, Das finde ich irgendwie ganz komisch und ich finde irgendwie wie keine Antwort.
Nun, da gäbe es schon Antworten, Erkenntnisse aus 200 Jahren Bibelkritik und moderner Theologie, aber die wird hier leider nicht ins Spiel gebracht. Zur Aufführung gelangt ein unverstellt krasser Blick auf die Bibel und eine intuitive Genderkritik am Gottesbild. Aber warum überhaupt die Bibel? Warum ist sie derzeit so en vogue auf Schweizer Bühnen?
Das haben wir uns auch gefragt. Wir haben wirklich uns einerseits gefreut darüber, dass andere das auch machen, dass man anscheinend wie in einem Zeitgeist liegt. Aber andererseits haben wir es auch ein bisschen schade gefunden, dass wir nicht die Einzigen sind, die jetzt auf das Thema kommen.
Ich habe zwei von diesen Produktionen gesehen, ich glaube Genesis und Moses im Theater Basel. Und die sind relativ einem Buch treu. Und wir haben jetzt wie eine fantastische Geschichte gemacht. Ich glaube, das unterscheidet noch die Produktionen zu jetzt zu deren.
Ja. Also eine Erklärung, die ich denke, könnte sein, dass wegen der Angst vor dem Islam, dass man jetzt quasi auch wieder ein bisschen mehr auf unsere eigene Religion zurückbesinnt und dass das vielleicht der Auslöser ist, nicht nur die Angst vor der Religion, sondern auch, dass viel mehr Leute wieder Zuflucht suchen in Religion.
Das Stück Der Vater des Sohnes hat kommenden Mittwoch Premiere, und zwar auf der Bühne S in Zürich. Und auf srf.ch finden Sie, wenn Sie wollen, dazu noch mehr Informationen. Die Pfarrei-Initiative, sie bleibt weiterhin aktuell. Und nun hat sich auch im Bistum St. Gallen etwas getan. Die Meldungen von Antonia Moser.
Unterzeichnende der Pfarrei-Initiative aus dem Bistum St. Gallen haben sich mit ihrem Bischof Markus Büchel getroffen. Er hatte die Initianten eingeladen, damit sie ihre Motivation erklären konnten. Dieses Treffen sei positiv verlaufen, sagte Georg Schmucki, ein Sprecher der Pfarrei-Initiative. Das Gespräch sei geprägt gewesen durch eine persönliche und sehr authentische Präsenz aller Beteiligten. Beide Seiten hätten hingehört und Verständnis gezeigt für die Anliegen der anderen. Der Ton in St. Gallen sei ganz ein anderer gewesen als in Chur, so Georg Schmucki. Der Bischof von Chur, Vitus Huender, hatte die Unterzeichnenden im Bistum auch nach ihren Beweggründen gefragt. Allerdings seien von Beginn weg Drohungen ausgesprochen worden. In St. Gallen sei die Kommunikation hingegen sachlich, korrekt und fair verlaufen, sagte Georg Schmucki. Der Bischof habe nicht von oben herab zu ihnen gesprochen, sondern mit viel Herzblut. Mehr wollte Georg Schmucki gegenüber den Medien aber nicht sagen. Das sei eine Frage des Respekts. Es werde wohl weitere Gespräche geben. Die Initianten haben sich mit der Pfarrei-Initiative dazu bekannt, auch Dinge zu praktizieren, die eigentlich nicht erlaubt sind. So sei beispielsweise die Kommunion an wiederverheiratete Geschiedene selbstverständlich. Die Resultate einer Studie im Auftrag der römisch-katholischen Kirche in Deutschland geben zu reden. Es wird von einer tiefen Krise der Kirche gesprochen. Katholiken und Katholikinnen aus verschiedenen Milieus wurden in der sogenannten Sinus-Studie zu ihrer Meinung zur Kirche befragt. Im Vergleich zur letzten solchen Studie vor 8 Jahren hat sich vieles verändert. Quer durch alle Milieus sagten fast alle Katholiken und Katholikinnen, dass sich in ihrer Kirche etwas ändern müsse. Sogar konservative und traditionell eingestellte Deutsche gaben an, dass die Regeln der Kirche teilweise lebensfremd seien und Frauen und Laien besser eingebunden werden müssten. Vor allem die Aufdeckung und der Umgang mit Missbrauchsfällen haben der deutschen römisch-katholischen Kirche stark zugesetzt. Deswegen haben viele Katholiken und Katholikinnen das Vertrauen in die Kirche verloren. Viele Gläubige wollen die Kirche zwar noch nicht verlassen, aber vor allem für jüngere Katholiken und Katholikinnen hat die Kirche massiv an Bedeutung verloren. Der ägyptische Großmufti hat die Todesstrafe gegen 7 koptische Christen wegen des umstrittenen Mohammed-Videos bestätigt. Das Video über das Leben des islamischen Propheten Mohammed war für viele Muslime eine Provokation. Es gab deswegen Proteste, wobei auch Menschen starben. Die Verantwortlichen für diesen Film wurden deswegen im November zum Tode verurteilt, wegen Volksverhetzung, Religionsbeleidigung und der Gefährdung der nationalen Einheit und des sozialen Friedens. Alle Verurteilten leben aber im Ausland. Nun hat der höchste islamische Geistliche Ägyptens die Todesstrafen bestätigt. Er habe sonst aber eine gute Beziehung zur koptischen Kirche, so hieß es in Medienberichten. Vertreter der koptischen Kirche bezeichneten das Urteil als hart, betonten aber, dass auch sie jegliche Beleidigung von Religionen ablehnen. Die russisch-orthodoxe Kirche hat die Gewalt gegen Homosexuelle verurteilt. Eine Gruppe, die sich selbst orthodoxe Aktivisten nennt, hatte protestierende Homosexuelle geschlagen und mit Eiern beworfen. Die Homosexuellen hatten sich gegen ein Verbot sogenannter homosexueller Propaganda eingesetzt, welches vom russischen Parlament eingeführt werden soll. Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche meldeten sich nun zu Wort. Sie distanzierten sich von der Gruppe und wehrten sich gegen die Vorwürfe, dass die Kirche zu Gewalt gegen Homosexuelle aufrufe. Das Kirchenrecht verbiete Gewalt und auch die Anstiftung dazu. Jeder Priester, der dazu aufrufe, Homosexuelle zu verprügeln, müsse des Amtes enthoben werden.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.